Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Markus, schön, dass du wieder da bist. Wir haben den 26. November.
Jawohl.
Zwei alte Männer in der Kölner Innenstadt.
Bei Kälte.
Reden über Geld, Börsen, Märkte und was Anleger vielleicht tun müssen. Das verbindet mich direkt mit der ersten Frage, die von außen an uns herangetragen wurde. Vielen Dank für die Frage. Was ist denn jetzt mit dem Gold los? Gute Frage,
ja. Wir hatten es beim letzten Mal schon angesprochen, Gewinnmitnahmen. Wir gehen dann gleich nochmal darauf ein, wenn wir unsere...
Einen Satz darfst du uns ruhig noch gönnen, also Gewinnmitnahmen. Das heißt, ich erinnere mich, du hast ja jetzt das Hohelied aufs Gold gesungen hier in den letzten Ausgaben und jetzt war der Preis alles andere als stabil.
Ja gut, der ausschlaggebende Faktor ist natürlich jetzt Impfen. Das heißt, mit der Impfthematik, die wir jetzt haben, mit diesen jetzt mittlerweile drei Impfmitteln, AstraZeneca ist ja auch noch mit hinzugekommen.
Mhm. Die Russen zählst du nicht mit Sputnik 5, ne?
Also das fand ich ganz interessant, dass da gesagt wurde, dass selbst von Putin sagte, dass er sich selber nicht impfen lässt.
Aber damit. Seine Tochter hat er impfen lassen dann.
Gut, muss man da machen. Ja, muss man mal schauen. Also da werden jetzt demnächst der WHO auch die Daten dann zugespielt werden, der Phase 3, dieses Live-Test Phase 3. Und alle sind begierig darauf und warten darauf. Die, sagen wir mal, Erfolgsquote oder die Impfquote soll auch sehr, sehr hoch sein. Also die Erfolgsquote der Impfung, dass es auch anschlägt und wirklich schützt. Schauen wir mal. Aber ich gehe jetzt erstmal nur von den besagten dreien aus, die jetzt hier wirklich da in aller Munde sind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Risikoparameter, sagen wir mal, zurückgenommen worden sind. Und das heißt natürlich, man nimmt Gewinne mit beim Gold. Und das erleben wir im Moment. Aber das ist kurzfristig. Mittelfristig bleibt es bei dem Bild. Und da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu sprechen.
Was sich ja Anleger jetzt dieser Tage insbesondere jetzt fragen, wie kommt man in den Markt? Wir haben ja schon mal in der letzten Ausgabe mit Biden und dem Impfstoff davon gesprochen, dass es jetzt zwei Gamechanger sind. Und du hast darauf insistiert, dass auch diese Ausgabe mit Gamechanger anfängt. Also konkret gefragt, würdest du jetzt noch warten oder würdest du jetzt in den Markt gehen?
Ja, dazu habe ich auch eine Grafik gleich mitgebracht.
Ja.
Um es jetzt kurz vorwegzunehmen, ich würde im Moment noch etwas warten, wobei etwas, das kann jetzt Tage sein, das kann auch nochmal 2-3 Wochen sein. Wir werden aber gleich dann auch nochmal die Kriterien nochmal definieren, die auf die es da im Wesentlichen ankommt und per Sicht bin ich sehr, sehr bullisch. Also sehr, sehr positiv für den Aktienmarkt.
Bullish heißt für den...
Heißt positiv für den Aktienmarkt.
Ja. Und wenn man bearish ist, ist man pessimistisch.
Ja, das sind
diese... Was man von dir selten hört.
Och nö, als wir im März waren, das war ja hier zu der Karnevalszeit.
Ja.
Wir hatten am Rosenmontag noch die Depots durch die Bank abgesichert auf der Aktienseite. Weil da ja am Freitag, glaube ich, das war, an dem Tag, also Karnevalsfreitag, da klar war, dass wir diese Clusterbildung in Italien haben, Norditalien, und da haben wir dann am Rosenmontag über Frankfurt alles Mögliche abgesichert. Also da war ich bei weitem nicht positiv, da war ich eigentlich sehr, sehr ängstlich.
Aber das hat sich ja jetzt erstmal gut entwickelt soweit. Als ich mich erinnere, dass du mir gesagt hast, ich habe wirklich Sorgen und ich schlafe schlecht, das war während der Griechenland-Krise.
Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, nicht? 2012, 2013. Ja, ja. Wir hatten damals eine Situation, die so eine Kaskade war. Das war wie so ein Domino-Effekt. Es begann mit 2008 in Amerika mit den Immobilien. Mhm. Es ging von der Immobiliensituation in die reale Wirtschaft rein, Banken. Das schwappte Ganze über den Atlantik, Lehman Brothers, unsere Landesbanken, die plötzlich hier unter Feuer standen. Und aus dieser ganzen Problematik resultierte dann letztendlich auch noch diese Staatsschuldenkrise, als Leute dann sich plötzlich gewahr wurden mit der Frage, ob denn die Staaten überhaupt diese ganzen Kredite jemals zurückzahlen können. Mhm. Eine Frage, die nicht an Bedeutung verloren hat. Und damals war dann die Lösung oder die Erlösung von dem damaligen Chef der EZB, Herr Draghi, ne, whatever it takes. Die Rede in London, wo ich damals dachte, ich höre nicht recht, wo im Prinzip klar war, der Euro geht nicht kaputt, es wird nicht aufgelöst werden, wir bekommen keinen Nord-Süd-Euro oder wie auch immer. Und von dem Augenblick war ja im Prinzip klar, dass wir durch die EZB letztendlich diese Staatsschuldenkrise hier in Europa gelöst bekommen werden. Mhm. So, dass die EZB erstmal Zeit kauft oder Zeit den Politikern gibt, sich zu reformieren, was ja alles so nicht geklappt hat. Und die Probleme haben wir heute, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, das spricht für den Goldpreis, um die Brücke zu schlagen, okay, zu dem, was also, du gerade sagtest.
Dann fasse ich mal zusammen, die EZB ist, bleibt wichtig, da sprechen wir gleich noch drüber, mit dem Markt vielleicht noch ein bisschen warten und noch weiter beobachten. Wir haben aber noch zwei Ereignisse, die passiert sind in den letzten 14 Tagen, Markus, über die wir mal sprechen sollten. RCEP, die neue Freihandelszone in Asien.
Ja.
Was bedeutet das?
Ja, das war eine wirklich sehr, sehr interessante Nachricht. Man muss sich ja mal vergegenwärtigen. RCEP, das ist diese neue Freihandelszone, die wir jetzt hier in Asien haben. Die Chinesen haben das geschickt, diese Abstinenz der Amerikaner wirtschaftlich, politisch in der Welt genutzt und haben jetzt mit der zweitgrößten Volkswirtschaft China, der drittgrößten Volkswirtschaft Japan und eben insgesamt 14 Staaten dort eine Freihandelszone geschaffen.
Also sag noch mal kurz, was das konkret bedeutet, Freihandelszone.
Also keine Zölle.
Handel ohne
Zölle. In letzter
Zölle.
Konsequenz, genau. Wenn alles dann durch ist, das wird auch einige Zeit noch brauchen, ist das ein zollfreier Handel.
Was bedeutet das für die Märkte, für die EU, also Europa, für die europäischen Märkte und wenn man dort in den Markt verkaufen will, wir sind eine Exportnation, was bedeutet das für den Markt in den USA?
Ja, es hat erstmal unterstreicht es die Dominanz von China, die wir erleben, die wir in dem Auftreten sehen. Das Thema Seidenstraße, diese pure Kraft, mit der China sich hier in den Weltmärkten als globale Führungsmacht präsentieren will, tut. Ist bereits schon dabei. Die Abstinenz der Amerikaner, dieses Machtvakuum, das die Chinesen ausfüllen, die im Prinzip außen vorstehende Situation der Europäer. Man muss im Hinterkopf halten, wir haben ja viele Gespräche mit China geführt, aber in letzter Konsequenz scheitern alle Gespräche, die Europäer mit China führen, immer daran, dass letztendlich die Dinge, die wir auch weltanschaulich, menschenrechtlich mäßig sehen, die führen immer zu einem Stopp der Gespräche. Es geht ja nicht weiter. Und währenddessen wir letztendlich hier in einer hoffenden und wartenden Position sind, die Amerikaner sich vollkommen rausgezogen haben, gehen die Chinesen hin und dominieren schlichtweg diesen ganzen asiatischen Bereich. Und es hat einen kleinen Vorteil. Es führt damit zu einem unwahrscheinlichen Druck, der jetzt sowohl auf den Amerikanern als auch auf den Europäern liegt, untereinander ins Gespräch zu kommen. Also die Gespräche, die ja hier schon avisiert sind durch Herrn Biden, diese Handelsgespräche zwischen USA und Europa, haben jetzt einen noch größeren Erfolgsdruck, damit auch eine größere Erfolgschance. Die Europäer haben ja jetzt hier vor 2 Wochen nochmals durch die WHO erlaubten Zölle gegenüber Amerika, die Bögensubventionen, da erhoben. Damit haben wir die Verhandlungsmasse auf dem Tisch liegen. Nord Stream auf der einen Seite, die Zölle, die Europäer gerade erhoben haben. Es wird interessant sein, was die Amerikaner verlangen werden, um letztendlich zu einem gemeinsamen Punkt zu kommen. Ich denke mal, es wird irgendeine konsolidierte, zusammengeführtes Auftreten der Amerikaner und der Europäer gegen China sein. Okay. Also das, was wir jetzt hier durch Trump gelernt haben, nämlich dass er da völlig unkonventionell gegen China vorgegangen ist, das ist jetzt mit Biden nicht vom Tisch, aber es wird eine andere Qualität bekommen, eine andere Kommunikationssituation, ein anderes Auftreten der Amerikaner und Europäer zusammen. Also diese RCEP-Freihandelszone ist ein ist in gewissermaßen auch ein kleiner Gamechanger.
Haben wir noch einen großen Markt vergessen. Also wir haben jetzt den asiatischen Markt mit der neuen Freihandelszone, RCEP, den europäischen Markt, den nordamerikanischen Markt. Wie verhält sich das mit Südamerika?
Ja, das sind ja die Mercosur-Staaten. Da sind wir nach wie vor dabei. Das ist schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer. Also die Abstinenz der Amerikaner ist nicht gleichzusetzen. Also die Europäer waren nicht genauso abstinent wie es die Amerikaner. Wir haben ja auch mit Japan Gespräche gehabt. Also Europa ist da schon ein wenig progressiver. Aber in letzter Konsequenz, Südamerika ist natürlich eine tolle Nachricht gewesen, dass diese Gespräche da laufen, dass man da diese Vereinbarung treffen wird, aber ist nicht der wirtschaftlich so dominierende Bereich in der Welt, auf den es ankommt, das China und Asien. Punkt.
Wenn man, habe ich neulich mal einen interessanten Vergleich gehört in einer Dokumentation, wenn man 4 Flugstunden rund um Hongkong mit dem Zirkel einen Kreis dreht, ja, hat man 2/3 der Weltbevölkerung.
Ja.
Es ist unfassbar. Also 4 Flugstunden, gut, da ist, bist du ja dann auch schon in Indien und so, aber das ist schon beeindruckend, was das für eine Kraft hat, dieser Markt. Ne?
Ja, ich meine, gut, die Chinesen haben auch ein demografisches Problem. Das mag nicht so sein wie bei uns, aber im Moment sind das weit über 1 Milliarde Menschen. Übrigens, Indien ist nicht dabei. Das fand ich ganz interessant. Wir haben ja auch diese Probleme zwischen China und Indien. Also Indien ist nicht mit dabei. Das ist ja auch so ein Gesprächskanal, den die Europäer haben. Aber China mit der Anzahl an Menschen, mit diesem wirtschaftlich prosperierenden Bereich. Wir sehen das ja auch in diesem Jahr. Also volkswirtschaftlich freuen wir uns darüber, dass wir hier wahrscheinlich in Deutschland jetzt nur 5% Minus haben in den BIP-Zahlen. Die Chinesen machen ein Plus dieses Jahr. Also die Volkswirtschaft in China, das ist die Lokomotive. Und deswegen ist es auch so interessant, eben da auch mal in den Gesprächen weiterzukommen für die Europäer.
Gut, aber wir reden natürlich auch darüber, dass man Huawei, wie auch immer man diesen Konzern ausspricht, hier bei der 5G Technologie außen vor lässt, aus Gründen, die ja
mit Spionage. Aber die Deutschen scheren da ja auch wieder aus, ne?
Bitte?
Die Deutschen scheren da auch aus.
Ja.
Gut, es ist wahrscheinlich auch schon mit einem gewissen Aspekt in den Gesprächen mit China.
Okay. Also, da ist Markt gegenüber politischen Komponenten sowie Menschenrechte weltanschaulich und so weiter und so fort. Das ist auch keine einfache Frage zu beantworten, ne?
Tja, das ist ein schwieriger Bereich, dort irgendwo die Waage zu finden, nicht?
Ja.
Also für die Europäer mit Sicherheit die Frage, wie man mit China umgeht, das so dominierend auftritt, aber menschenrechtlich so weit von uns entfernt ist wie irgendwas.
Ja. Gut, wir können es jetzt auch nicht beantworten, aber wir werden das weiter verfolgen, wie die Balance sich da einstellen wird. Der DAX ist auf 40 Werte gestiegen, ja. im September, per September 2021. Was bedeutet das? Ist das jetzt ein besserer DAX als der DAX 30?
Oder? Es ist ein auf jeden Fall breiterer.
Aber das sind jetzt alles Unternehmen, die dann auch Jahresabschlüsse vorlegen können,
richtig? Ja, also zumal
also jetzt nicht auch wie Wirecard, meine ich.
ja. Nein, aber auf jeden Fall wird es breiter aufgestellt. Interessant ist, ich meine, Zalando, das ist jetzt ein Wert, die ist mit einer Symrise, Siemens Healthineers. Das sind so Werte, die jetzt plötzlich eine Chance bekommen, dort mit hineinzukommen. Also der Markt wird breiter aufgestellt werden. Das Kriterium, dass wir hier 2 Jahre lang, sagen wir mal, dass die Unternehmen auch profitabel sein müssen. Das heißt, so eine Delivery Hero wird nicht noch einmal in den DAX mit aufgenommen werden. Die bleibt jetzt drin. Aber dass man jetzt hier auch die Kriterien auf die Qualität der Unternehmen legt, auf die Gewinnqualität der Unternehmen, ist mir sicherlich auch ein Vorteil. Interessant fand ich auch, dass diese ESG-Kriterien, nicht diese Environmental, Social, Governance, dass das jetzt hier doch erstmal keine Rolle spielt. In diesem Fragenrunde, die ja die Deutsche Börse im Vorfeld da vorgenommen hatte, war das ja auch ein Diskussionspunkt. Dass es jetzt nicht eine Rolle spielt, heißt, dass zum Beispiel Airbus eine Chance hat, mit in den Index aufzukommen, hineinzukommen.
Die haben ja auch mit einem Teil von Airbus, der ja auch mit Atomwaffen, Systeme für Atomwaffen oder Atomträger. Ja,
Trägersysteme.
So, und wenn du das so angewendet hättest, hätte Airbus keine Chance gehabt.
Ne? Keine Chance.
Aber da muss man, glaube ich, wir haben jetzt nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Also ich würde mir wünschen, dass gerade diese Umwelttechnologien oder diese Umwelt und natürlich auch die sozialen Aspekte eine Rolle spielen, weil machen wir uns jetzt mal auch nichts vor, der Klimawandel und wenn du siehst, dass selbst die englische Regierung da inzwischen anfängt, massiv gegenzusteuern, um die Klimaziele zu erreichen, das sagt mir, dass die Lage schon ernst ist. Also wir können jetzt nicht einfach so weiter machen, wie wir es gemacht haben. Es muss
gar keine Frage.
Es muss einen Wandel geben.
Nur das Problem ist natürlich, es galt ja auch, den DAX-Index vergleichbar zu machen zu anderen Indizes. Klar. Und so wichtig ist ESG, ist keine Frage. So problematisch wäre es in der Vergleichbarkeit gewesen, wenn gewisse Unternehmen also überhaupt keine Chance haben, in den Index mehr hineinzukommen. Ja. Deswegen ist es jetzt pragmatisch gesehen erstmal gut, dass es man so organisiert hat. Also ich bin damit zufrieden.
Okay.
Und die Werte sollte man da im Auge halten, die da jetzt hier genannt wurden. Da gab es auch im Handelsblatt vor 2 Tagen nochmal eine größere Liste, mhm, wo die Wetter aufgeführt waren. Also September nächsten Jahres.
Mhm. Und dann ist aber noch, es wird eine regelmäßige Überprüfung stattfinden der neuen Werte alle halbe Jahr. Mhm. Und da soll es gehen um die Marktkapitalisierung.
Ja, das der weiterhin, also die Free Float, Marktkapitalisierung, ja, das ist weiterhin ein ganz wichtiger Faktor.
Ja. Okay. Dann erklär mir nochmal den Begriff Streubesitz. Was bedeutet das?
Dass letztendlich an der Markt frei verfügbar ist. Also, okay, dass man herausrechnet, die Aktien, mhm, in den festen Händen haben.
Okay. Gut. Kiagen ist dabei, Siemens Energy, Sartorius, Symrise, also Airbus, Zalando,
Ich glaube, das sind sogar fast alle oder vielleicht noch zwei weitere.
Ist ein bunter Mix geworden, ne?
Ist ein bunter Mix, der Markt wird breiter. Also es ist eine gute Nachricht. Vor allem diese Qualitätskriterien sind eine gute Nachricht.
Okay. Wird sich denn bei der BaFin jetzt auch noch was tun nach dem Wirecard-Skandal?
Ja, ich habe heute Morgen da noch was gelesen.
Große politische Debatte nach wie vor. Also die ist jetzt nicht gerade präsent medial, aber sie findet ja statt, weil das ist natürlich kein schönes Thema.
Ja, also nach wie vor ist ja da die mit einer der Hauptpersonen ja flüchtig, mhm, und man weiß gar nicht, wo derjenige ist. Die Gelder, es tauchen heute Morgen im Handelsblatt nochmal Berichte darüber, über ominöse Fondskonstruktionen, wo dann da eventuell Gelder auch hintransferiert worden sind. Also es geht da im Prinzip keine Woche vorbei, wo nicht Neuigkeiten auftauchen. Ich bin mal gespannt, wenn das alles mal zusammengeführt, wenn es dann auch mal zu der Verhandlung dann kommen wird, zu der Gerichtsprozess kommen wird, dann wird man wahrscheinlich auch noch mal wesentlich mehr Informationen haben. Es ist relativ einzigartig in der deutschen Börsengeschichte, was da passiert ist.
Ich freue mich schon auf den Film.
auf den Film.
So, jetzt gucken wir mal auf die PowerPoint-Slides, die du mitgebracht hast, hier an unserem großen 16:9 Monitor. Gamechanger mal wieder, die marktbeeinflussenden Faktoren. Da der schöne Satz, den du geprägt hast, die EZB, überhaupt, also alle Zentralbanken haben keinen Rückwärtsgang, ja, also whatever it takes forever, auch ein Satz, den du gesagt hast, nicht ich, bedeutet jetzt, wir haben auf die nächsten Jahre, die schwarze Null ist eh passé, negative Staatshaushalte und wir haben Nullzinsen, also die Niedrig- oder Nullzinspolitik wird bleiben erstmal.
Ja. Also das ist ja mit Rückwärtsgang, also die Situation der Staatshaushalte ist letztendlich der Garant dafür, dass die Zentralbanken keine Chance haben, restriktiver vorzugehen. Wir haben also im Prinzip jetzt hier klar, dass über die nächsten Jahre wir auf einem extrem tiefen, historisch tiefen Zinsniveau bleiben werden. In letzter Konsequenz ist das auch so ein bisschen die Vorbereitung auch für den Punkt mit dem Gold, was du eben ansprachst. Mhm. Und der Punkt hier, Inflationsakzeptanz der Zentralbanken, finde ich ebenfalls sehr, sehr interessant. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Nachricht bekommen, dass die Fed jetzt diese Durchschnittsbetrachtung macht. Also wir haben nicht mehr diesen fixen Punkt, wo wir sagen, wir wollen bis 2 und danach werden wir restriktiv, sondern jetzt geht man hin und sagt, also 2, ja gut, aber weil wir so lange unter 2 waren, nehmen wir eine Durchschnittsbetrachtung, einen Durchschnittswert und akzeptieren dann eben auch eine 3 oder vielleicht sogar noch höher, dann da vor dem Komma. Also diese Inflationsakzeptanz der Zentralbanken und der Inflationswunsch der Regierungen.
Das ist wegen der Rückzahlung der Schulden.
In letzter Konsequenz ist das ist eine in Anführungsstrichen gezielte, kontrollierte Inflation.
Inflationsrate
ist letztendlich eine Entwertung der Schulden, nicht?
Eine Entwertung der Schulden. Und die Schulden, die wir jetzt mit den Hilfspaketen, die wir haben, massiv machen müssen. So. Übrigens, kleiner, ich habe die Zahl gestern nochmal in der Wirtschaftswoche nachgelesen. Es sind von der Überbrückungshilfe 1, 2 und 3, die bereitgestellt wurde, 45 Milliarden, nur in etwa ein Drittel abgerufen worden. Mhm. Sagt uns, also auch das, was jetzt in die November- und Dezemberhilfe fließt, sind letztendlich umgewandelte Gelder der Überbrückungshilfe, die nicht abgerufen wurden. Also sagt zwei Dinge. Zum einen ist ja bei der Soforthilfe betrogen worden. Das heißt, die Anforderungen für diese Überbrückungshilfe sind bürokratischer und umfangreicher geworden. Geht nur über Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und dergleichen mehr. Und das sagt mir aber auch, berichtige mich bitte, dass es vielen Unternehmen, wenn sie die Abwägung haben, sich diesem Prozess, der ja lang wo dann der Staat nochmal langfristig Fragen stellen wird, zu unterziehen, oder ob sie sagen, wir kneifen den Hintern zusammen und machen uns so schlank wie möglich, das, was ich vergeblich versuche, und gehen dann vielleicht gestärkt, auch strukturell gestärkt aus der Situation heraus. Könnte das sein?
Kann durchaus sein. Wir haben ja auch gelernt, dass ja diese Soforthilfemaßnahmen auch zurückgezahlt werden müssen, insofern man sie nicht braucht oder Richtig. Nicht in dem Rahmen dessen braucht, wie das hat vorgegeben ist. Insofern mag es auch durchaus sein, dass halt Leute etwas vorsichtiger im weiteren Verlauf mit umgegangen sind. Aber sicherlich ist es auch eine Indiz dafür, dass die gesamtwirtschaftliche Situation, das sehen wir ja auch an den nach oben revidierten Wachstumszahlen, wir waren ja bei -7%, 7,5% BIP da im März, April und sind jetzt mittlerweile Richtung -5% wieder nach oben gerobbt. Es mag also auch ein Indiz dafür sein, dass die Situation sich volkswirtschaftlich gesehen vielleicht nicht ganz so dramatisch darstellt, wie zuerst zu befürchten war in den ersten Tagen der Pandemie.
Es ist ja dann häufig gerade medial, wenn du jetzt die Repräsentanten der Verbände und dergleichen reden hörst, dann reden alle viel von, es wird die Pleitewelle kommen, die Insolvenzberater krempeln die Ärmel hoch. Klar, es wird das Unternehmen geben, aber die andere Seite dieser Medaille, es ist ja alles Yin und Yang, bedeutet, dass es einigen Unternehmen auch tatsächlich gut geht und dass die auch so eine Krisenzeit überstehen können.
Ja, gut gehen in Anführungsstrichen, aber dass wir diese Krisenzeit gut überstehen werden, das auch nicht. Okay. Aber nochmal auf den Punkt hier zurückzukommen,
ja?
Wir sprachen ja eben Gold an. Und so sehr wir da im Moment jetzt auch diese Gewinnmitnahmen jetzt sehen beim Goldpreis, weil eben die Risikoakzeptanz halt eben steigt, so sprechen vor allem die beiden Punkte hier oben letztendlich dafür, dass die eigentlich treibenden Effekte für den Goldpreis. Vielleicht machen wir gerade mal eben, wenn das geht, diese eine Grafik ein. Was wir hier sehen, ist der Goldpreis jetzt hier von 2001 jetzt aktuell und die letzte Phase vor allen Dingen hier hinten, nachdem wir diese langjährige Seitwärtsphase hier veranlassen, das ist ja nicht da hinten der Anstieg, weil wir plötzlich Inflation an allen Ecken und Kanten haben, sondern dieser Anstieg basiert darauf, dass die zunehmende Belastung unseres kreditbasierten Geldsystems durch diese extreme Geldmengenausweitung seitens der Zentralbanken und der Reformunfähigkeit der Staaten, in Anführungsstrichen, letztendlich sich hier niederschlägt. Und insofern wird da ganz rechts außen jetzt auch diese Nase nach unten sehen, aufgrund jetzt hier der eben besprochenen Aspekte.
Genau. Gewinnmitnahmen, jetzt gehen wir gerade wieder runter.
So, ja. Ist eigentlich das, was die treibenden Kräfte sind, seit jetzt hier Jahresanfang, sind ja nicht weg, die bleiben bestehen. Und ich bin mal gespannt, wie im weiteren Verlauf jetzt der nächsten ein, zwei Jahre, wenn denn dann hier auch die wirtschaftlichen Daten wieder Wachstum zeigen, wir die Pandemie in den Griff bekommen haben durch eben die Herdenimmunisierung, durch die Impfstoffe, wie dann die Zentralbanken mit dieser extrem ausgeweiteten Geldmenge umgehen, mit den vielen, vielen, vielen Staatsanleihen, die da in der Bilanz liegen bei denen. Also das wird man mal sehen müssen. Insofern die treibenden Kräfte, die bis dato den Goldpreis getrieben haben, die sind nach wie vor vorhanden. Auch wenn wir kurzfristig jetzt hier einmal die Gewinnmitnahmen sehen. Das war das, was ich damit nochmal aussagen
wenn man
wollte.
Aber Sachwerte, guck mal, wenn du jetzt hier 2.000, ein paar tausend Euro in Gold investiert hast, dann hättest du sie bis heute gehalten, dann sind wir jetzt bei über 500% Gewinn.
Also ja.
Wäre das keine schlechte Langfriststrategie gewesen, keine, long mit Gold zu gehen.
Richtig, richtig. Aber so in diesem Long Run auf diesen Grafiken sieht das immer so, sagen wir mal, einfach aus. Aber darf nicht vergessen, wir haben hier diese Phase wirklich über viele Jahre gehabt, wo der Goldpreis gar nichts getan hat.
Gut, aber wenn ich jetzt der alten Warren Buffett und Costolani Regelfolge Buy on Bad News, dann hätte ich da mein Depot nochmal aufgestockt und hätte diese Kurve wieder mitgenommen. Aber rückblickend ist es natürlich immer einfacher. Also jetzt bei den Gewinnmitnahmen, der Preis sinkt jetzt gerade wieder. Du hast gesagt, die Faktoren bleiben, bestehen die dynamisierenden Faktoren. Das bedeutet für einen Anleger, sich mit Gold zu beschäftigen,
Gold ist nicht das ins Portfolio.
So, okay.
Gut. Also das soll dir, vielleicht gehen wir gerade nochmal.
Wir gehen nochmal zurück.
So, ja. Also vielleicht ganz kurz, wir haben jetzt auch nochmal ein bisschen Gewinne mitgenommen beim Gold, aber wir halten einen Basisteil im Portfolio stichweg einfach drin, der gehört da rein. Dafür ist, so sehr wir uns im Moment alle freuen über die Impfstoffe, die denn da jetzt hier wahrscheinlich sogar schon bis Dezember auf uns zukommen werden, die wesentlichen Faktoren hier, die gelten nach wie vor. Und insofern ist das für mich jetzt oder für uns auch eine Versicherungsposition im Portfolio, gehört einfach dazu.
Okay. So, welche dynamisierenden Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben, beiden ist jetzt ja Gott sei Dank mal klar.
Es wird immer klarer.
Ja,
es wird immer klarer. Also ich fand das, also man muss mal kurz erwähnen, in den letzten Tagen inklusive dem Atomköfferchen und Gott weiß, was für da jetzt Themenbereiche da durchgespielt wurden. Deswegen bin ich schon froh, dass jetzt hier sich sukzessive Step by Step, auch wenn er das verbal nach wie vor nicht eingesteht oder nicht einräumt, wir jetzt hier sehen, es geht jetzt hier die Richtung
Übergaben.
Was für eine Aktion. Wir befinden uns in einer Phase, wo wir, beim letzten Mal hatten wir diesen TINA-Begriff, ne? There is no alternative. Das ist so. Wir befinden uns in einer Phase, wo wir Tiefzinsen haben, historisch Tiefzinsen, das hat es so noch nicht gegeben und das wird BAW erstmal so weiter bleiben. Mhm. Der Garant dafür haben wir hier oben aufgeschrieben, deswegen ist das ein für Sachwerte und da gehören ja auch Aktien zu, das sind Sachwerte, also Immobilien, Aktien, Gold, nicht? Das sind drei Sachwerte. Haben wir das eben mit dem Gold schon mal gesagt, aber das geht genauso auch für die Aktien. Und beim letzten Mal hatte ich ja gerade, es wird nicht grüner werden. Wir hatten auf der Seite dann da mit den Aktien schon sehr viel grün gehabt. Und deswegen sah das jetzt hier nochmal so ein bisschen auch nochmal die Erläuterung zu diesem Aktienoptimismus sein.
Ja, so, dann haben wir, Biden und Impfstoffe, konjunkturelle Situation in China, nicht nur die Freihandelszone, die ja noch nicht existent ist, aber die jetzt im Aufbau sich befindet, haben die Chinesen, wie sie es dann halt tun im Staatssystem, 5-Jahresplan, da geht es weiter nach vorne und wenn das in China einmal verabschiedet ist, dann wird das auch gemacht. whatever it takes.
Whatever it takes auf Chinesisch.
So, dann haben wir...
lass mich gerade noch mal auf den Punkt hier oben kommen.
Ich gucke nur auf die Uhr, weil wir jetzt schon 26 Minuten haben.
Aber noch mal ganz kurz, ein wirklich elementarer Faktor.
Ja.
Vielleicht gehen wir gerade mal eine Seite weiter, oder zwei Seiten weiter, Entschuldigung. Weil was wir hier sehen, ist einmal der DAX-Index dargestellt, das ist diese hellblaue Linie und die dunkle Linie ist der S&P 500, also europäische, beziehungsweise deutsche Aktien und amerikanische Aktien. Mhm. Und man sieht diesen historischen hohe Korrelation zwischen beiden Märkten, die aber hier in 2018 wirklich wie eine Schere auseinandergeht. 2018 ist das Jahr, wo damals Herr Trump mit diesen ganzen Zollaktionen dann begann.
Also hier. Ungefähr bis in diesem Bereich ist das hier, es ist nahezu kongruent. Ja, dann gibt es hier ein kleines Gap, aber die Linien verlaufen ähnlich.
Der Saldo ist eine hohe Korrelation da.
Und hier geht's auseinander. Geht eine Schere auf.
Ja.
Und zwar mit 2018.
Mit 2018, mit dem Beginn der ganzen Zollstreitereien. USA-China, USA-Europa. Mit den ersten Zöllen auf Stahl aus Europa.
Aber was bedeutet diese Schere, Markus? Was sagt uns das?
Ich möchte das nur gerade nochmal ins Augenmerk nehmen, weil diese Schere ist bedeutend, wenn wir gerade nochmal vielleicht auf diese zurückgehen können, noch einen weiter, ist bedeutend, weil diese Situation ändert sich. Mit dem Joe Biden jetzt hier sind die Belastungsfaktoren, die wir in dem Euro-Bereich hatten, dieser Abschlag, diese Schere ist ein Abschlag, im Prinzip Bewertungsabschlag auf die europäischen Märkte und auch auf den DAX, weil eben einerseits USA-China Handelsstreitigkeiten, die letztendlich auf dieses Exports an Deutschland so stark gewirkt haben, USA-Europa Handelsstreitigkeiten, die ebenfalls auf unsere Exportwirtschaft gelastet haben, die Sache mit den Haushaltssituationen in Italien als Beispiel und eben auch Brexit. Und diese vier Damoklesschwerter, die letztendlich seit 2018 zu dieser völligen Entkopplung geführt haben, diese Damoklesschwerter, die lösen sich jetzt aus.
So, das Brexit, Und das bedeutet, du prognostizierst, dass sich das wieder
annähert? Also erst einmal nochmal vergegenwärtigen, wir haben hier eine weit auseinandergelaufene Situation, eine Übertreibungssituation, die dazu maßgeblichen Faktoren lösen sich jetzt sukzessive. Diese Faktoren lösen sich jetzt auf. Und das bedeutet natürlich, dass jetzt hier, geht mal bitte gerade nochmal zurück, dass wir jetzt hier.
Andere Richtung.
So. Dass wir jetzt hier in Bezug jetzt hier auf diese konjunkturelle Situation China. China wirkt wie eine Konjunkturlokomotive auf uns. Autoabsatzzahlen letzter Monat in China bereits schon wieder hervorragende Daten. Die Konjunkturpakete die wir jetzt hier haben, sowohl hier in Europa durch die jeweiligen Regierungen als auch in Amerika. Und da kommt ja nochmal ein dickes Paket jetzt hier mit Biden, ich denke mal, vielleicht sogar noch vor der Nominierung am 20. Januar. Ja. Diese Aspekte, die wirken natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten erst richtig volkswirtschaftlich. Plus den Punkt jetzt hier, Kosteneffizienz der Unternehmen, auch das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Diese Krise, die wir jetzt hier haben im Moment, führt dazu, dass Cost-Cutting, wo es nur möglich ist. Das heißt, die Unternehmen haben sich kostenmäßig jetzt extrem verschlankt und diese Nachfrage- und Investitionskomponenten, die jetzt unter anderem mit den Konjunkturpaketen dann im nächsten Jahr auf uns zukommen, treffen auf Unternehmen, die kostenmäßig sehr optimiert sind.
Was bedeutet das denn jetzt für Anleger? Die kleine Brücke müssten wir jetzt noch bauen.
Das bedeutet natürlich für die Anleger, dass wir bezogen auf Aktien uns im nächsten Jahr unter den Aspekt jetzt hier auch Impfstoff, dass das jetzt alles so geht und dass wir jetzt hier, sagen wir mal, irgendwo in den nächsten Monaten auf Sicht von vielleicht Mai, Juni, insofern die Impfstoffe akzeptiert wurden, dann dieses Thema Herdenimmunität dann auch erreichen werden. Also irgendwo Mai, Juni und so vielleicht Quoten haben von 70% der Bevölkerung. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das bedeutet, dass unter diesen Aspekten wir ein sehr, sehr optimistisches und sehr, sehr positives Zeitfenster für Aktien haben. Und das sehen wir in den letzten Tagen bereits schon bei diesen ganzen ehemaligen Corona-Verlierern, Airbus, MTU, TUI und so weiter, dass die entsprechend das jetzt hier schon, sagen wir mal, sich in der Kursbewegung entsprechend da schon bewegt haben. Und insofern eine sehr, sehr positive Situation für die nächsten im Prinzip bis weit ins nächste Jahr hinein.
Also Europa insgesamt ist durch diese vier Damoklesschwerter unterbewertet aktuell. Das heißt, der Preis für europäische Aktien ist gerade gut, weil die Optionen inklusive Lufthansa, Reisebranche und so also gut sind. Weil wenn sich die auflösen werden, die Damoklesschwerter, wird es wieder nach oben gehen und dann auch diese Kurve, die hier auseinanderdriftet, wird sich wieder schließen. Und das heißt, dieser Abschlag wird sich wieder quasi annähern. Das heißt, das spricht für europäische Aktien.
Das spricht für Aktien insgesamt. Ja. Das spricht aufgrund der wesentlich treibenden Faktoren sowieso für die Aktien insgesamt, auch für die Bewertungsniveaus. Das spricht für Sachwerte. Mhm. Also ein sehr, sehr bullisches Szenario.
Gut. Okay. Haben wir sonst noch was? Ich habe noch eine Kurve entdeckt.
Hier, ach so, das ist ja, Entschuldigung. Ja, du hattest ja eben erwähnt, wir hatten ja die Frage bekommen, wie soll man das denn jetzt umsetzen? Soll ich jetzt gestern, heute, morgen kaufen? Ich habe ja eben gesagt, ich würde jetzt dann noch ein bisschen warten. Folgendes, das, was wir jetzt hier sehen, ist der DAX-Index, tut mir jetzt leid, ich habe jetzt hier die Kurve etwas anders dargestellt. Wir sehen jetzt nicht nur diesen jeweiligen Tagesschlusswert, der dann verbunden wird als Kurve, sondern hier sind jeweils die Tages-, also High, Low, Close, der jeweilige Tag in der Bandbreite dargestellt. Und hier möchte ich nur auf einen Punkt hinausfordern. Wir befinden uns auch momentan immer noch nicht in einem freigelaufenen Markt. Für mich ist es wichtig, sobald wir in diesen Bereich jetzt 13,4, 13,6 hineingehen oder diesen sogar überschreiten, das ist für mich der Startschuss. Derjenige, der also jetzt hier da die Frage gestellt hatte, warten, bis das eingetreten ist.
Warten auf 13.400 Punkte.
13.4, 13.6, dieser Bereich überschreiten. Das ist für mich, das ist der Trigger. Also wenn der Markt in der Lage ist, durch den entsprechenden Order Flow diesen Bereich zu überschreiten, dann ist das ein Signal. Dann würde ich das auch umsetzen. Bis dahin kann man erstmal warten. Falls wir nochmal so ein bisschen weitere Gewinnmitnahmen bekommen sollten, das kann durchaus in den nächsten zwei Wochen nochmal passieren, kann man das ja nach unten auch versuchen auszunutzen. Aber ansonsten, das da oben ist sozusagen der Hallo-Wach-Effekt. Wenn das überschritten wird, dann sollte man schon mit dabei sein.
Okay, gut.
Ich hoffe, dass damit die Timing-Aspekt der Frage, die dann da gestellt wurde, so ein bisschen konkretisiert wurde.
Ganz am Ende hast du es konkretisiert. Du hast die Kurve noch gekriegt.
Ich habe die Kurve bekommen.
Markus, es wird langsam dunkel. Und
wie viel Zeit haben wir denn gebraucht heute?
34 Minuten.
Oh, das geht doch noch.
Ja, das geht noch. Ist genehm. Ist genehm. Können wir so machen. Danke dir für deinen Besuch.
Ich danke dir.
Dann sehen und sprechen wir uns spätestens hier live in 14 Tagen wieder.
So machen wir's.
Alles klar. Mach's gut, Markus. Danke. Ciao.
Danke dir.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.